S マガジン。
Schönen guten Tag. Ihr seid gegrüßt hier heute an einem Herbsttag wieder bei ABS, wie jeden Mittwoch, 16 bis 17 Uhr. Ich mit meiner Sendereihe Geld und Finanzsysteme heute mal wieder dran, weil, wie ihr wisst alle, wir haben diese Woche The Week of Finance. Das heißt, ja, die großen Banker, Ökonomen, Volkswirte der großen Banken werden sich diese Woche, also seit Montag läuft es bis Freitag, hier in der Festhalle, Kongresshalle treffen und über verschiedene Finanzelemente reden. Ich sag mal, ich weiß nicht genau, was da drin abläuft, weil ich kann da gar nicht rein. Das ist so teuer, dass ich da überhaupt gar nicht reinkomme. Trotz allem habe ich sozusagen die letzten 6 Monate zu dieser Woche eigentlich meine komplette Sendereihe gehabt und heute ist sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Tag für mich, weil es ist während der Woche, es geht diese Woche ganz stark um die Finanzen und was passiert denn so auf der großen Erde hier? Und für mich war das ganz wichtig, dass ich schaue, was passiert denn eigentlich jetzt im anderen Sinne, also was passiert eigentlich in Frankfurt im Laufe der Woche hier ganz anders. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen, und zwar den Herrn Hajo Köhn. Hallo Hajo, sei gegrüßt.
Ja, hallo, grüß dich.
Hajo bringt uns heute einige Informationen bezüglich seiner eigenen Kampagne, die Neue Geldordnung heißt. Du hattest auch diese Woche ein Riesenprogramm vorbereitet, und zwar geht es um die Fair Finance Week. Darüber reden wir aber später. Ich möchte mich erstmal bedanken heute, dass du hierher gekommen bist, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir über neue Geldordnungen zu reden. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Punkt. Du bist jemand, der sich jetzt seit der Occupy-Bewegung ganz präsent gemacht hat bezüglich neuer Geldsysteme, neuer Finanzstrukturen oder Reformen, und bist jetzt seit einigen Jahren aktiv dabei, Veranstaltungen wie jetzt zum Beispiel die Fair Finance Week diese Woche zu arrangieren. Hajo, wie sieht es aus? Was hat dich denn bewegt überhaupt jetzt die letzten Jahre, dich zu diesem Thema irgendwie dazu zu lehnen, zu schauen, irgendwie, was ist denn so mein Ansatz? Warum investierst du diese Zeit? Warum organisierst du diese Fair Finance Week? Und was sind deine Hintergründe?
Ja, zunächst mal das Interessante, ich bin kein Banker. Die Finanzkrise hat natürlich alle Bürger bewegt. Die ersten Fragen gingen natürlich an die, die fachlich zuständig sind. Nur sitze ich mit einer sogenannten Fachfrau morgens am Frühstückstisch, eine Bankerin im familiären Umfeld. Das bleibt hier in dieser Stadt nicht aus, sitzen Banker. Meine erste Erfahrung war, die haben mir nichts antworten können, was da passiert. Der nächste Schritt war, in die Parteien zu schauen, was passiert da. Und da war meine Erfahrung, in allen Parteien sind die, die Antworten geben können, sehr, ich betone sehr, rar gesät. Was mich fast erschüttert hat, ist, wie wenig die Parteien ernsthaft initiativ sind, das zu ändern. Das heißt, diesen grundgesetzlichen Bildungsauftrag wahrzunehmen. Das hat mich dann bewogen, mich selbst auf den Weg zu machen. Dann kam die Occupy-Bewegung nach Frankfurt. Das hat mich sehr motiviert. Ich habe mir das angeschaut und zwei Dinge sind mir da klar geworden. Zum einen, das ist ein wichtiger Impuls, aber er wird in der Form nicht langfristig tragen, weil er einen hohen Symbolwert hat, vor diesem Eurozeichen sich niederzulassen. Da müssen andere tragende Elemente her, und deswegen habe ich zu Beginn der Occupy-Bewegung hier aufgerufen, Occupy Money zu gründen. Occupy Money existierte dann bis Ende letzten Jahres. Ich würde die Phase so bezeichnen, alle, die da unterwegs waren, hatten das Motto klären und aufklären. Wir wollten uns selber schlau machen, wir wollten schauen, wer hat überhaupt etwas zu sagen. Das wollten wir man kann es jetzt einen Bildungsauftrag nennen, das wollten wir dann in die Öffentlichkeit bringen, diese Erkenntnisse. Mhm. Warum jetzt neue Geldordnung? Ich halte die Phase, das hat nichts nur damit zu tun, dass das Camp geräumt wurde. Ich habe mich da sehr aktiv eingesetzt, dass das Camp erhalten bleibt. Wir haben auch damals Vorschläge gemacht, aber das war aus strategischen Gründen, ich will da jetzt nicht näher eingehen, war die Zeit einfach vorbei. Diese symbolische Zeit, diese Zeit zu klären, die halte ich nicht für abgeschlossen. Aber da kommt jetzt ein drittes Element dazu, nämlich lösen. Das Motto ist jetzt klären, aufklären und lösen. Wir sind jetzt so weit, dass wir Dinge vorschlagen können, wie man konkret etwas ändern kann. Und deswegen diese Neuausrichtung, der Begriff oder neue Geldordnung soll bewusst zum Ausdruck bringen, dass es um die Geldordnung geht. Der Finanzmarkt ist, wenn man das jetzt mal so als Haus beschreibt, erste, zweite, dritte Stock, aber der Keller muss stimmen. Das heißt, das Fundament, und das ist die Geldordnung, und da gilt es, Dinge ganz neu zu ordnen. Das ist die Erkenntnis. Und darauf ein Beispiel. Die 1000 Beschäftigten, die jetzt hier in Frankfurt für die Regulierung unterwegs sind, da sagen wir, auf dem Fundament einer anderen Geldordnung hätte man nur 100 gebraucht.
Für dich ist es ja, also es ist ja ein langer Weg. Du bist jetzt seit einigen Jahren ja unterwegs und beschäftigst dich mit diesem Thema, also nicht jetzt nur Aufklärung, Information, Netzwerk, sondern auch Lösungsansätze, wie du es gerade beschrieben hast. Es ist natürlich ein Prozess. Es bedeutet, man braucht viel Zeit. Es bedeutet, man ist sehr intensiv auch in diesem ganzen inhaltlichen und nicht unbedingt sehr einfachen auch Thema. Natürlich erstmal auch familiär, sagst du, da ist jemand, mit dem ich mich auch zu Hause darüber unterhalten kann. Aber für mich wäre es nochmal dieser Ansatz, was hat dich denn wirklich dazu bewegt? Also was ist ein ganz persönlicher Ansatz, wo du sagst, ich habe da das Gefühl, dass ich mit meiner Frau sehr gerne darüber rede, oder ist es eher, da stimmt was nicht? Oder was hat dich denn wirklich bewegt, da jetzt nochmal genau diese Punkte zu nennen, die du gerade genannt hast?
Ja, sie hat mich mittlerweile fast links überholt, so will ich es mal sagen. Weil wenn jemand als Banker groß wird und das als eine ehrenvolle Aufgabe betrachtet, ja, diese Generation ist schon, da war der Begriff Bankbeamte Bankier. Das heißt, die persönliche Beziehung zum Kunden, nicht Finanzmathematik, eine vertrauensvolle Aufgabe, das war das Motto. Und ich glaube, in meiner Generation sind viele, die im Bankbereich arbeiten, die sich sehr getroffen fühlen. Das, was da passiert ist, das hat nichts mit ihrem Ehrenkodex zu tun. Das erlebe ich, aber nun, man muss ganz realistisch sagen, Baron Rothschild soll mal vor 150 Jahren gesagt haben, aus meinem Bereich, dem Bankbereich, wird es keine Revolution geben, weil erstens mal ich sorge dafür, dass es meinen Leuten gut geht, und zum Zweiten, alle, die draußen sind, wissen nicht, wie das Geldsystem funktioniert.
Ein großes Geheimnis.
Ja, und das ist immer noch so.
Das Geheimnis wäre jetzt sozusagen deine Aufgabe, oder die hast du dir vorgenommen, dieses Geheimnis auch erstmal zu lüften, es aufzuklären, wie du es vorhin gesagt hast, weiterzugeben, vermitteln und auch mit Lösungsansätzen. Wir kommen direkt ins Thema. Was passiert denn jetzt in der Finance Week? Die ist jetzt seit Montag am Laufen an verschiedenen Veranstaltungsorten. Ich kann gerne mal was vorlesen. Also es gab jetzt in der KES am Montag einen ganz anderen Ansatz, mit Geld zu reden, und zwar Kunst und Geld. Da gab es einige Künstler, die vor Ort waren, die einfach über dieses Thema gesprochen haben, wie sie sich künstlerisch darin definieren. Und das war jetzt ein Ansatz, den du da zu dieser Veranstaltung dazu genommen hast. Und gestern gab es zum Beispiel Geld, Gewissen und Banken. Ja, da sind wir schon so an dem Thema, das du gerade angesprochen hast. Es läuft weiter so, dass man natürlich auch mit Triodos Bank, hast du dich zusammengetan, du hast gesagt, okay, könnt ihr euch sowas vorstellen, so eine Art Finanzaufklärung zu betreiben mit der Evangelischen Bank, mit der GLS Bank. Wie kam da die Kommunikation? Haben die das so ganz normal angenommen und gesagt, ja, Herr Köhn, können wir uns vorstellen? Wie bist du da rangegangen?
Das hat sich entwickelt. Das sind verschiedene Schienen, die da sich zusammengeführt haben. Das eine war, wir haben schon zu Zeiten von Occupy Money mit den beiden Kirchen Veranstaltungen gemacht, zum Beispiel zu Lebensmittelspekulation oder als die Katastrophe in Bangladesch war, zur Textilfrage. Es gab einen Unterausschuss im Rahmen der Fairtrade-Kampagne der Stadt, also Fairtrade Town damals. Mhm. Und da haben wir den Vorschlag diskutiert, das besondere Profil in Frankfurt sollte über den normalen Fairtrade-Gedanken, also Einkaufspolitik und Angebotssituation für faire Produkte in einer Stadt, sollte für Frankfurt das Profil sein, Fairtrade Town für das Finanzwesen, für Finanzprodukte. In dem Zusammenhang gab es auch eine Initiative, wo diese vier Banken zusammenkamen. Es gab eine Veranstaltung im Haus am Dom damals, wo die vier Banken präsent waren. Das ergab sich dann, dass bestimmte Punkte auf der Tagesordnung waren. Erstens, es ist besser, gemeinsam aufzutreten, das heißt den Solidaritätsgedanken vor dem Konkurrenzgedanken zu sehen. Und eins muss man klar sagen, das Potenzial dieser Banken, dieser ethischen Banken, das muss von allen, muss das gefördert werden. Das heißt, nicht nur, dass sie jetzt die, ich nenne sie die guten Banken sind, die beispielhaften Banken, sondern wenn nochmal ein Crash passiert, dann sind sie eines der wesentlichen Fundamente für das, was danach ist. Das ist ganz wichtig, dass die Bevölkerung das begreift, dass dort Ansätze geschäftlich praktiziert werden, die also beispielhaft über den Tag hinauswirken. Warum machen wir als Nichtbank damit? Weil wir diesen Werteansatz teilen, diese Auffassung teilen, weil wir das mit unterstützen wollen. Und was ich sehr begrüßenswert finde, das sind alles Banken, die ihren Blick über ihr Tagesgeschäft hinaus weiten. Das heißt, den Freiraum, den wir uns erlauben können, systemische Dinge zu formulieren, wo die Banken durch Alltagsgeschäft ganz natürlich nicht so befasst sind, aber sie äußern sich in der Öffentlichkeit ganz klar, diese Dinge müssen öffentlich diskutiert werden. Und einen Ansatz, den ich auch sehr positiv finde, alle Beteiligten empfinden einen Bildungsauftrag. Wir müssen ganz breit das Thema Geld in der Bevölkerung diskutieren. Wir müssen mit Schülern darüber diskutieren. Wir haben auch ein Projekt für Schulklassen, den Finanzplatz Frankfurt zu diskutieren, also ein Angebot konkret für Schulklassen. Die Situation bei den Studenten, also Volkswirtschaft, die ist so, da kann ich jetzt mal den ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Herrn Mayer, zitieren, der sagt, die Lehrbücher müssen neu geschrieben werden. Die Ansätze, die ökonomischen Ansätze sind nicht korrekt. Das heißt, wir sind jetzt immer noch in der Situation, dass ausgebildet wird auf Grundlage falscher Paradigmen. Das heißt, da gibt's Übereinkünfte, man unterstützt sich gegenseitig und es gilt mit allen Kräften diese Initiative dieser Banken. Man soll das selbstbewusst als Lobbyarbeit sehen, also das sehe ich positiv, das unbedingt zu stärken. Und vielleicht ist das ein Modell, ja, Fair Finance Network, das nicht nur in Frankfurt ist, vielleicht finden sich ja auch solche Banken in anderen Städten zusammen zu einem Netzwerk. Das wäre sehr gut.
Andere Städte, auch vielleicht ein ganz guter Ansatz. Also man findet erstmal diese Fair Finance Week und deren Veranstaltung auf eurer Webseite, die heißt neuegeldordnung.de. Da kann man einiges finden und was ich auch ganz interessant fand, es ist sehr gut beschrieben, welche Initiativen ihr macht, welche Bildungsstrategien ihr vornimmt, die Ziele, die euch ganz wichtig sind. Und Ziele ist ein Ansatz, den ich jetzt hier nochmal angehen wollen würde, ist, es geht erstmal darum, dass es eine sogenannte vierte Instanz geben sollte oder könnte, die sich die Monetative nennt, was ihr in der als Konstrukt neue Geldordnung sehr anstrebt. Also es ist ein ganz interessanter Ansatz. Vielleicht noch mal kurz erklären, wo geht das hin, die Monetative? Was sind die sogenannten Bausteine zu der Monetativen?
Ja, die Monetative ist unserer Meinung nach ein Element oder ein Baustein für, wir nennen das eine Währungsverfassung. Mhm. Also das obere Ziel sollte sein, dass wir eine Währungsverfassung haben, das heißt einen gesetzlichen Rahmen für das, was Geldordnung und Finanzmarkt ist. Wir haben in den meisten Bereichen haben wir keine gesetzliche Grundlage. Das ist eine ganz verrückte Erfahrung, die man macht. Je tiefer man in das Thema reingeht, umso mehr stellt man fest, auf welchem ungeklärten Boden wir überhaupt agieren.
Das heißt, genauer, genau.
Ja, das heißt, die Grundlage sollte eine Währungsverfassung sein, ganz klar legitimiert, einen hohen Vertrauenspotenzial, und das soll Teil einer Verfassung sein. Die Monetative, der Name leitet sich ab von Moneta, das Geld, und diese IVE, diese Endung, die leitet sich ab aus unseren Verfassungsorganen. Da gibt's die Exekutive, die Legislative zum Beispiel. Und die Institution, die sich um das Geldwesen verantwortlich kümmern soll, das wäre dann die Monetative. Also praktisch gesprochen eine Aufwertung, verfassungsrechtliche Aufwertung einer Zentralbank. Das ist der Gedanke. Das ist das formale Konstrukt. Das heißt, welche Institution ist damit befasst? Dahinter steckt natürlich eine Auffassung über Geld und welche Rolle Geld in einer Gesellschaft spielen soll. Und da ist unsere Kernauffassung, es sollte Vollgeld sein. Vollgeld heißt, das einzige umlaufende Geld sollte gesetzliches Zahlungsmittel sein. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Wir haben zurzeit drei Geldformen, die unterwegs sind. Das ist die Münze, das ist der Geldschein und das ist das sogenannte Giral- oder Buchgeld. Das heißt, das, was wir auf dem Konto haben. Dieses Giral- oder Buchgeld, das sind ungefähr 80-90% des umlaufenden Geldes. Die Münze sind 1-2% und 10% plus sind sogenanntes Bargeld, also Papiergeld. Gesetzliches Zahlungsmittel sind aber nur Münze und Papier, der Geldschein. Das andere ist ein Business, eine Geldform, die sich etabliert hat im Laufe der Jahrzehnte. Und das gilt es gesetzlich zu regeln. Und da streben wir an, dass in einer Währungsverfassung nur gesetzliches Zahlungsmittel, das heißt Zentralbankgeld, im Umlauf ist. Nun muss ich dazu sagen, das darf kein Dogma sein, weil es gibt berechtigte Einwände zu sagen, das ist schwierig. Ein Einwand, das ist die historische Erfahrung, die leider sehr tiefgreifend ist. Die Politik mischt sich aus kurzfristigen Gründen immer wieder in genau dieses Verfassungsorgan ein. Das erleben wir jetzt, sei es Bruch von Maastricht-Vertrag, sei es jetzt die Ausweitung der Kompetenz der EZB. Wir erleben es, ja, dass die Politik versucht, dort hinein zu regieren. Das heißt, es gibt bei breiten Kreisen der Geldreformer gibt es ein tiefes Misstrauen gegen eine solche Unabhängigkeit, dass sie nicht gewährleistet werden kann. Da ist was dran, das muss man sagen. Schlechte historische Erfahrung. Ein zweites Argument ist, dass wir im Euroraum sowieso davon ausgehen müssen, dass die Legitimation für diese Währung auf brüchigem Fundament steht, dass viele auch berechtigte Gründe haben zu sagen, dieser Euro wird nicht überleben, also in dieser Form. Sei es, er wird ganz zusammenbrechen, sei es, dass maßgebliche Staaten austreten, wie auch immer. Das heißt, die Grundlage jetzt einfach zu sagen, wir machen da ein Organ und das geht so einfach mit dem Euro weiter. Vor allen Dingen haben wir im Hintergrund kein politisches Konstrukt, wir haben kein Staatenwesen, das dann diese Währung tragen kann. Mhm. Also das ist ein schwieriges Gemengelage. Und wir sagen, okay, der Vorschlag ist Vollgeld, aber die Gedanken in Richtung Komplementärwährung, das heißt, andere Währungen sind legal neben dieser Zentralwährung, das muss genauso Bedeutung haben. Ein Gedanken, der den Herr Mayer in die Diskussion hineinbringt, gerade aufgrund dieser Euro-Situation sollten wir ein Geldsystem anstreben, das zwar den Charakter von Vollgeld hat, aber er nennt das Aktivgeld, das nicht abhängig ist von einer Monokultur einer Zentralbank. Was ist die Aufgabe? Die Aufgabe ist jetzt, dass wir diese Geldreformer zusammenführen und sagen, wo haben sie eine gemeinsame Grundlage? Wir nennen das Aufbau einer Geldreformbewegung. Was sind die 30%, wo wir übereinstimmen, was wir gemeinsam tragen können? Und da, wo wir differieren, da sollten wir sagen, okay, das können wir nach hinten schieben.
Ihr seid hier bei ABS Magazin, wie jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Für diejenigen, die die Wiederholung hören, wird es wahrscheinlich der Donnerstag 14 bis 15 Uhr sein. Ihr seid aber beim richtigen Radio, Radio X, dem Frankfurter Stadtradio. Wir freuen uns sehr heute wieder mit der Sendereihe Geld-Finanzsystem. Ich habe hier Herrn Hajo Köhn als Gast und wir reden gerade über neue Geldordnungen, eventuell auch Reformen beziehungsweise monetative als vierte Instanz oder vierte Gewalt, sagt man auch in der Umgangssprache. Wir haben kurzzeitig den Rahmen gerade der Bausteine genommen. Mich würde interessieren, in der neuen Geldordnung gibt es ganz klar übrigens eine Webseite, eine Plattform, die du gegeben hast, die man im Internet ersehen kann. neuegeldordnung.de. Da drinnen gibt es einige Erklärungen, Ziele und Tätigkeiten, die du jetzt seit einigen Jahren machst. Und die monetative ist doch mal ein bisschen zu differenzieren vielleicht. Können wir da nochmal genauer hingehen und vielleicht, was sind denn die einzelnen Punkte oder Bausteine der monetativen?
Ich würde gerne nochmal ein bisschen grundsätzlicher von der monetativen wegkommen wollen. Also wir systematisieren das so, dass wir sagen, wir brauchen eine neue Geldordnung. So wie man sagen würde, wir brauchen eine neue Wirtschaftsordnung. Da sind wir bei dem ersten Punkt, der wichtig ist. Es gilt zu formulieren, eine Geldordnung, das war wichtig, dass man überhaupt mal diesen Begriff setzt. Also nicht Finanzmarkt, sondern Geldordnung. Mhm. Diesen Begriff zu setzen und sagen, das muss geordnet werden. Gleichzeitig muss man Schnittstellen definieren zu einer Wirtschaftsverfassung zum Beispiel oder zu Demokratiefragen. Das ist immer eine Auseinandersetzung. Andere werfen uns vor, ja, ihr seid nur mit dem Geld unterwegs und man muss aber dies oder das auch noch. Wir sagen, das ist unser Fokus, aber es gilt, Schnittstellen zu definieren zu anderen Bereichen, wo andere unterwegs sind. Das ist eine Aufgabe, die haben wir eigentlich noch vor uns. Der zweite Punkt ist, Geldsysteme, wie es zum Beispiel Vollgeld ist, ist ein Teil einer Geldordnung. Mhm. Geldordnung heißt, bestimmte Geldfunktionen zu bestimmen, dem einen gesetzlichen Rahmen zu geben, demokratische Strukturen zu entwickeln und Institutionen entwickeln, die das dann auf gesetzlicher Grundlage zu tragen haben und umzusetzen haben. Das ist dann eins oder mehrere Geldsysteme sind dann Teil einer Geldordnung. Also die monetative ist ein Verfassungsorgan. Mhm. So sollte es sein im Rahmen dieser Geldordnung.
Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, diese monetative zu verstehen. Erstmal als Institution, dann halt als eine gesetzliche Grundlage und zuzüglich dann verschiedene Lösungsansätze zu geben. Also es gäbe in der monetativen das Vollgeld erstmal auch, dann gäbe es eventuell auch eine Komplementärwährung, also eine parallele regionale Währung, oder es gäbe auch eine klassische monetative als vierte Gesetzesgrundlage, also als vierte Gewalt, die neu definiert, neu sortiert und umgewandelt. Es gibt ja zu dieser Buch- und Giralgeld, wie du vorhin gesagt hast, eigentlich keine definierte, klare gesetzliche Grundlage.
Wir haben die Schwierigkeit, wir haben jetzt gesagt, da gibt es drei Geldformen, die unterwegs sind. Es kommt ja jetzt eine vierte noch dazu, nämlich das digitale Geld. Man sollte das wirklich als vierte Geldform begreifen. Es unterscheidet sich von dem gesetzlichen Geld, also Münze und Geldschein, erstens durch die digitale Form. Und zum Zweiten, es ist nicht von einer Banklizenz abhängig. Das Besondere an der dritten Geldform, das Giralgeld, ist, es ist verbunden mit einer Banklizenz. Es darf nur geschöpft werden, das heißt in die Welt gebracht werden, von einer Bank. Mhm. Amazon, Google, Geld ist nicht von einer Bank. Also insofern empfinden die Banken das berechtigterweise auch als Konkurrenz. Das kann ihnen ja an den Kragen gehen, das muss man so offen sagen, wenn sie nicht aufpassen. Das heißt, hier gilt es, ein öffentliches Bewusstsein über diese neue vierte Geldform, so will ich es nennen, zu entwickeln. Und da stelle ich mit Erstaunen fest, es sind ja zwei gesellschaftliche Bewegungen unterwegs. Das sind, ich nenne sie mal die Geldreformer zum Thema Geld. Und das andere sind die Analog-Datenreformer. Ja, die Snowden-Diskussion, Big Data und so weiter. Die Nerds. Interessanterweise, sie verbinden das nicht. Es gibt keine öffentliche Diskussion, dass Zahlungsverkehr, dass digitales Geld und dieses Big Data Thema eine Verbindung hat. Das heißt, wer die Macht in Zukunft über Datenverkehr und Zahlungsverkehr hat, der regiert die Welt. Das heißt, ich rufe ausdrücklich beide Seiten, die Geldreformer und die, ich nenne sie jetzt mal Datenreformer, auf, sich miteinander zu beschäftigen. Weil hier geht es um ja die zentralen Machtstellen der Zukunft, und zwar weltweit.
Nochmal diese Bausteine für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zusammenzufassen. Du hattest einiges schon erwähnt, aber ich würde sie gerne nochmal separat kurz ankündigen. Und zwar, es geht eigentlich darum, dass eine Monetative eben Geschäftsbanken und Privatbanken erstmal trennt als eine Basis. Also keine private Geldschöpfung durch Privatbanken, dann Münzen, Papiergeld und digitales Geld sind gesetzliche Zahlungsmittel. Das hast du vorhin erwähnt. Geldschöpfung alleine durch die Zentralbank, Staatsfinanzierung durch die Zentralbank schuldenfrei und alleine dem Geldwert verpflichtend. Also in dem Fall vielleicht auch zinslos oder minimal zinserwerblich. Diese fiskalpolitische Geldumlauf durch staatliche Investitionen auf Basis der Budgethoheit der Parlamente. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Knackpunkt nochmal, den ich gerne erläutern würde in diesem Baustein. Dann privatwirtschaftlicher Geldumlauf weiterhin als Kredit oder Senkung durch Privat- oder Genossenschaftsbanken. Das ist auch eine Möglichkeit. Girokonten als Sicherheitskonten außerhalb der Bankenbilanzen zur Sicherung der Zahlung, des Zahlungsverkehrs. Dann kommen noch dazu natürlich dass Sparkonten als Investitionskonten in der Bankbilanz auch erscheinen. Diese fiskalpolitische Geldumlauf durch staatliche Investitionen auf Basis von Budget wäre jetzt einer der Sachen, die mich sehr interessieren würde. Was ist denn genau damit gemeint? Ist ausschlaggebend für die Monetative eigentlich.
Ja, das ist 180-Grad-Wendung zu der bestehenden gesetzlichen Grundlage. Die EU-Verträge sagen, es darf keine direkte Staatsfinanzierung durch die Zentralbank geben. Ja, wie finanziert sich der Staat? Indem er bei Privatbanken sich verschulden muss. Also wenn man jetzt mal den Steuersektor außen vor lässt. Das heißt, er muss sich erstens an Privatbanken wenden und zum Zweiten in Form von Schuldgeld. Weil Privatbanken können das Geld nicht verschenken. Man möge sich mal vorstellen, wir hätten im Bereich Gewalt das gleiche Konstrukt. Das würde heißen, wir hätten keine staatliche Polizei, kein Gewaltmonopol und auch keine Armee, sondern wir hätten Privatpolizei und Privatarmeen. Und die Funktion des Staates wäre dann, dass die sich nicht zu arg die Köpfe einschlagen. Das heißt, den Krieg dann und die Auseinandersetzung beobachten und es zu regulieren, dass es nicht zu blutig ist. Also ich befürchte, befürchte, der Deutsche wäre nicht unbedingt mit diesem System einverstanden. Das würde er eher unter Cowboy-Mentalität ablehnen. Also da das Gewaltmonopol hat eine hohe historische Berechtigung. Nichts anderes streben wir im Geldbereich auch an. Geld ist ja der Blutkreislauf des täglichen Lebens und der Wirtschaft. Und das ist ein, ja, man muss schon sagen, ein öffentliches Gut. Das sollte so betrachtet werden. Und entsprechend kann das nicht von irgendwelchen Privatarmeen grundsätzlich gelöst werden. Bin da so drin, dass ich das meistens vergesse, nochmal anzusprechen. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich. Genauso wenig, wie es nicht selbstverständlich war, dass man sagt, Geldordnung, das heißt, der Keller muss erstmal stimmen. Genauso war es nicht selbstverständlich, dass man von Geldschöpfung spricht. 95% der Menschen und auch der Banker, das ist unsere Erfahrung, meinen, dass das Geld von der Zentralbank kommt. Also die grundlegende Frage, wo kommt das her? Ja, die Ökobewegung ist ja auch erst dann schlau geworden, als sie nicht gesagt hat, Strom kommt aus der Steckdose, sondern hinter die Steckdose geguckt hat. Mhm. Die Produktion. Wir werden erst dann schlau, wenn wir hinter den Geldautomaten gucken. Wo kommt denn Geld überhaupt her? Ja, der Herrgott lässt es nicht runterregnen. Also wer bringt Geld in die Welt? Das nennt man Geldschöpfung. Und da ist die Situation, 80-90% des umlaufenden Geldes wird privat von Geschäftsbanken in die Welt geschöpft. Das ist das Erste, was man feststellen muss und sich die Frage stellt, ist man damit einverstanden? Wir sagen nein, das ist ein Hoheitsrecht der Zentralbank, sollte es werden. Das zweite Interessante ist, dieses geschöpfte Geld kommt als Schuldgeld auf die Welt. Das heißt, es wird nicht verschenkt. Normalerweise sagt man, ein Schöpfungsakt ist ja durchaus etwas, man schenkt etwas in die Welt. Das ist beim Geld nicht so. Es kommt als Schuldgeld in die Welt. Und zum Zweiten, nicht nur, dass der Schuldner es zurückzahlen muss, sondern auch verzinst. Das heißt, wir haben da noch das Thema Zins mit dabei. Und da sind wir der Auffassung, in dem Moment, wo nur gesetzliches Zahlungsmittel unterwegs ist, die Zentralbank das alleinige Recht auf Geldschöpfung hat, in dem Moment kann die Zentralbank auch sagen, Geld wird verschenkt. Zum Beispiel an den Staat für Investitionsaufgaben im Rahmen eines Inflationskorridors. Das heißt, die Zentralbank, ich meine, das war ja früher das klassische Hoheitsgebiet der Bundesbank, darauf zu achten, dass nur die Geldmenge unterwegs ist, die einen Inflationskorridor beachtet. Das muss sein. Und gleichzeitig kann eine solche Zentralbank auch Geld in die Wirtschaft geben, indem sie Kredite an die Geschäftsbanken ausreicht. Auch das sollte weiterhin möglich sein, im Rahmen ihres verfassungsmäßigen Auftrags.
Ihr seid hier beim ABS-Magazin immer noch, wie jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr, für diejenigen donnerstags 14 bis 15 Uhr. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört. Wir haben das Thema auch zu der Week of Finance, die diese Woche in Frankfurt stattfindet, auch Veranstaltungen ankündigen wollen, wie die Fair Finance Week. Dazu habe ich den Gast hier von Neue Geldordnung, Hajo Köhn. Und Hajo hat uns einiges jetzt zum Monetativen als vierte Gewalt kurz erwähnt. Hajo, du hattest auch die ganze Zeit auch von wir gesprochen. Ich habe natürlich ganz persönlich dich gefragt zu deiner Meinung und du hast mir die Monetative gerade erklärt und bist immer noch bei der wir. Mich würde interessieren, dieses wir. Wer arbeitet mit dir? Welche Menschen sind dazu? Sind das normale Menschen, die sich überhaupt über Finanzen interessieren? Sind das Ökonomen, Banker, Volkswirte? Mit wem sprichst du? Außer jetzt mit den Banken, die wir vorhin natürlich erwähnt haben.
Ich fange mal bürokratisch an. Hat das eine Form? Wir waren als Occupy Money, waren wir sehr stringent organisiert als GbR zum Beispiel. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass im Moment in der Phase die Rechtsform wir besser offen lassen. Das heißt, das ist meine Webseite, da taucht mein Name auf, aber es gibt ein ganz klares Wir. Mhm. Die mir am nächsten stehende Person war ganz ursprünglich Margaret Kennedy, eine Professorin, die, man nennt sie die Mutter der Komplementärwährungsszene. Margaret ist leider verstorben. Sie hat mitgewirkt an der Gründung damals von Occupy Money. Vom ersten Tag an, mein engster Begleiter ist Professor Helge Peukert aus Erfurt, ein Finanzwissenschaftler, der ganz wesentlich zur Theoriebildung in diesen Fragen beigetragen hat und immer noch beiträgt. Also ich verweise hier auf sein Buch Das Manifest, wo unsere 11 zentralen finanzpolitischen Forderungen beschrieben sind. Dann gibt es zum Beispiel Christoph Ecken, ein Journalist, der die Webseite betreut und sich um PR kümmert. Da ist Thomas auch ehemaliger Occupy-Aktivist. Da sind zwei Studenten aus Erfurt, die bei Helge Peukert studieren, die wir als Schüler kennengelernt haben im Rahmen eines Schülerbildungsprojektes und die jetzt sehr aktiv die Bildungskomponenten bearbeiten. Und dann gibt es einen Studienkreis, der sich jede Woche trifft. Das ist ein ganz wichtiges Fundament. Zum einen, weil da Menschen drin sitzen, die sich aktiv an dieser Klärungsarbeit beschäftigen. Mhm. Da will ich Karl-Heinz unbedingt noch erwähnen, der schon zu Occupy-Zeiten einer der Aktivisten war und der sehr vehement für diese Klärung eintritt. Das sind Mitglieder, die zum Beispiel aus der DG Wirtschaft kommen. Das ist auch ein Kreis, der sich aus der Occupy-Bewegung heraus entwickelt hat. Ich stelle eins fest, und da will ich die Person Hans Scharf hier auch nochmal ausdrücklich benennen, der mit mir auch Occupy Money gegründet hat, aber dann ausgetreten ist. Wir hatten in der Zwischenzeit, das war von vor 2 Jahren bis jetzt, würde ich sagen, eine Phase, wo einige alleine unterwegs waren, um etwas zu formulieren. Ich stelle mit Freude fest, dass wir jetzt in eine Phase kommen, wo ausformuliert ist, das sind Einzelne mit ihren Initiativen, das sind breitere Initiativen in verschiedenen Städten, die aber gemerkt haben, jetzt müssen wir in eine neue Phase kommen, wo es um gemeinsame Formulierung geht. Man weiß jetzt selbst, was man will. Aber was ist das gemeinsame Tragende, so dass wir sagen können, dieses gemeinsame Tragende macht uns erst zu einer Geldreformbewegung. Und da müssen wir hinkommen. Ich empfinde das als meinen wichtigsten Job, dazu beizutragen, dass diese Geldreformbewegung entsteht. Und deswegen sage ich, es geht darum, Schnittmengen zu suchen, nicht Widersprüche zu formulieren, sondern was sind die Gemeinsamkeiten zwischen Organisationen und auch zwischen einzelnen Personen. Ich will mal ein paar Elemente nennen, wo ich glaube, dass das die wichtigen Aufgaben 2015 sind. Das erste ist, die GLS Bank hat im Mai 2014 einen Geldgipfel durchgeführt. Da waren ungefähr 400 Aktivisten, also die zentralen deutschlandweiten Aktivisten, die man jetzt so als Kern einer zukünftigen Geldreformbewegung
benennt. In Bochum war das.
In Bochum, genau. Also Dank an die GLS Bank, dass sie das initiiert hat. Unserer Meinung nach sollte das unbedingt institutionalisiert und weitergeführt werden. Diese regelmäßige Zusammenkunft zur Herausbildung einer solchen Geldreformbewegung. Mhm. Das Zweite, was wir vorschlagen, dass das in breitere Trägerschaft geht.
Bildung hast du vorhin kurz angesprochen, ja, zum Beispiel.
Ja, also breitere Trägerschaft, das kann zum Beispiel das, was hier das Fire Finance Network ist, also mehr Banken, die das tragen oder auch andere Stiftungen und so weiter. Und das Dritte, was wir vorschlagen, es sollte in Frankfurt sein. Mhm. Also ich würde es mal so volkstümlich formulieren, zum Thema Geld sollte man sein Haupt in Frankfurt erheben und nicht woanders. Hier spielt die Musik. Hier sind die Akteure unterwegs und hier sollten wir auch die Dinge äußern, so wie es jetzt das Fair Finance Network ja auch getan hat, zu Recht. Den dritten Punkt, den ich ansprechen wollte, das ist ein inhaltlicher. Wir haben uns Gedanken gemacht, Vollgeld ist eine sogenannte Top-Down-Lösung, also von oben. Gesetzgeberischer Akt, dann wird es eingeführt. So sind zum Beispiel unsere Freunde in der Schweiz unterwegs, die die besonderen Bedingungen, also die Demokratiebedingungen der Schweiz ausgenutzt haben und jetzt einen direkten Volksentscheid für Vollgeld anstreben. Mhm. Nun sind wir aber unter Euro-Bedingungen und unter unseren Demokratiebedingungen sind wir da nicht so in der Lage, das so umzusetzen. Also haben wir uns Gedanken gemacht. Und wir haben mit einigen sehr wissenschaftlich Aktiven in der Geldreformbewegung eine Kampagnenidee entwickelt. Ich will sie mal so formulieren, sichere Konten, sicheres Geld, sichere Banken in dieser Reihenfolge. Erster Schritt, ein sicheres Konto. Die Eckpunkte sind, das bestehende Girokonto besteht als Dienstleistungskonto mit allen Angeboten des Zahlungsverkehrs, aber wird nicht in der Bankbilanz geführt. Das heißt, die Bank hat keinen Zugriff auf das Geld auf dem Girokonto. Nee. Das geht im jetzigen gesetzlichen Rahmen. Bei Wertpapieren ist es heute schon so. Das nennt die Bank Verwahren und Verwalten. Der Preis, den man dafür zahlen würde, ist, dass das eine offensichtliche Dienstleistung ist mit keinem Vorteil der Bank. Das heißt, sie hat keinen Zugriff auf das Geld. Also muss man eine Gebühr bezahlen. Nun sind im Moment die Zinsen sowieso da nieder. Das heißt, die 3,50 € im Monat, denke ich mal, könnte man sich leisten. Was ist der Hinderungsgrund? Warum wollen die Leute das vielleicht nicht? Wahrscheinlich ist es das Versprechen, dass 100.000 € gesichert sind. Jetzt stehen wir vor der Situation, in dem Moment, wo die Leute erkennen, dass die 100.000 €, ich sage das bewusst, eine Lüge sind, in dem Moment werden sie solche Konten haben wollen. Die Frage ist, brauchen wir noch einen oder mehrere Crashs, bevor das ins Bewusstsein dringt? Oder schaffen wir es vorher? Das wird jetzt die Aufgabe sein, Überzeugungsarbeit. Das Argument gegen diese Sicherheitskonten ist, die Bank kann dann nicht mehr, weil sie auf diese Milliarden an Giralgeld das nicht mehr zur Hebelung und zur Kreditausreichung nutzen kann, ist eingeschränkt in der Versorgung von Wirtschaft mit Kredit.
Es ist ein interessanter Ansatz, dass ihr das jetzt, und jetzt sage ich auch ihr in dem Falle, auch ganz klar definiert und weitere Schritte, Lösungsvorschläge, sogar mit Punkten, die in Einzelnen nochmal definiert werden. In der Fair Finance Week, uns rennt so ein bisschen die Zeit davon, wir haben nicht mehr so viel Zeit, Hajo. Ich würde gerne nochmal auf diese Fair Finance Week, damit habt ihr ja eigentlich auch schon den ersten Ansatz getätigt, indem ihr sagt, gut, wir haben uns jetzt mit den anderen Banken zusammengetan, die eventuell auch umdenken wollen können und suchen auch nach Wegen, nach ja anderen Formen des neuen Bankwesens. Es gibt jetzt noch drei Veranstaltungen mit heute. Der Abend wird es eine Veranstaltung geben.
Bei der Evangelischen Bank.
Genau, direkt vor Ort. Friedberger Anlage 28 ist das. Nachhaltigkeit von Geldanlagen. Mal ganz simpel auch zu sagen, es gibt auch für den Bürger Zukunft auch in einer Geldreform die Möglichkeit, immer noch Anlagen zu tätigen, Kredite aufzunehmen, Investitionen zu tätigen. Aber wie könnten sie ökonomisch auch vertreten werden und gesetzlich, auch im gesetzlichen Rahmen bleiben? Ja, das ist jetzt heute Abend Evangelische Bank. Vielleicht nochmal kurz, was genau heute in den dort besprochen wird, vielleicht nochmal den morgigen Tag und den Freitag als Abschluss, was da passieren kann?
Also heute Abend bin ich selbst auf dem Podium mit Vertretern der Evangelischen Bank und wir werden uns darüber unterhalten, inwieweit es sichere, nachhaltige Anlagen gibt, geben kann und wie so etwas aussehen kann. Morgen wird die Veranstaltung bei der GLS Bank sein.
Die ist in der Mainzer Landstraße 50. Näher Hauptbahnhof.
Ja, und da sind zwei wichtige Vertreter einer Geldreformbewegung. Das ist Lukas Beckmann. Er ist von der GLS Bank Stiftung. Sie war die Ausrichter und Träger dieses Geldgipfels. Ein Vertreter von der TAG, Hans Möller. Und sie werden sich über das Thema Regulierung, Verantwortung, welche Möglichkeiten und Nichtmöglichkeiten hat das Thema. Weil spätestens bei dem Thema Bankenunion ist ja das Fair Finance Network auch selbst betroffen und macht die Erfahrung, dass die Bankenunion, ja, ich will es mal zuspitzen, eher den großen Playern nützt als den kleinen. Das ist eine, waren vor einem Jahr noch viele Illusionen, aber das hat sich jetzt korrigiert. Freitag im Historischen Museum. Eine Veranstaltung, ganz wichtig, da wird Professor Brunhuber, einer der Autoren des Buches Geld und Nachhaltigkeit, wird sprechen. Geld und Nachhaltigkeit ist vom Club of Rome Chapter herausgegeben worden. Ich halte das für historisch, was da passiert ist. Die Ökologiebewegung wird ganz zentral aufgefordert, kümmert euch ums Geld. Und dort sind auch Lösungsansätze beschrieben. Und auch hier in diesem Punkt, da bin ich mit Professor Brunhuber jetzt schon einig, diese Bewegung Geld und Nachhaltigkeit, die im Wesentlichen eine Komplementärwährungsbewegung ist, beginnt jetzt selbst auch Schnittmengen zu suchen, zum Beispiel mit der Vollgeldbewegung. Mhm. Auch da bildet sich das heraus und wir werden darüber diskutieren und Wege und Mittel suchen.
Dann am Freitag?
Ja, das ist am Freitag.
Das ist am Freitag und zwar im Historischen Museum. Hier gibt es übrigens eine kurze Location-Wechsel. Es sollte eigentlich im Haus der Jugend stattfinden. Hat sich aber jetzt die letzten paar Wochen herauskristallisiert, dass vor Ort auch andere ähnliche Veranstaltungen stand wird, dass das alles ein bisschen zu voll auch ist im Haus der Jugend. Es wird im Historischen Museum stattfinden und zwar am Römerberg. Ja, das geht und übrigens alle Veranstaltungen der Fair Finance Week werden an verschiedenen Orten stattfinden und immer um 19.30 Uhr bis auch an Freitagabend. Die Fair Finance Week Programm könnt ihr auch unter neuegeldordnung.de finden. Dort sind die Veranstaltungen nochmal im Einzelnen beschrieben, beziehungsweise auch wo ihr hingehen könnt, weil natürlich jeder Tag auch eine andere Location ist. Das jetzt erstmal dazu. Vielleicht ein kleines Schlusswort, weil wir haben eigentlich die Eröffnung der EZB. Vorhin dazu gesagt, Frankfurt, das ist eigentlich der Ort des Geschehens. Es passiert hier in Frankfurt. Es ist so, dass die Blockupisten auch jetzt im Laufe ab morgen, also ab Donnerstag, auch hier in der Stadt sehr präsent sein werden mit unterschiedlichen Veranstaltungen. Ich werde es auch gleich nochmal erwähnen. Interessant wird es läuft parallel. Also es ist nicht so, dass das eh zusammenläuft, sondern es wird eine parallele Geschichte geben. Sie sprechen eher andere Punkte an als eigentlich die Geldordnung. Das werde ich euch nochmal gleich berichten. Und für mich wäre jetzt noch das letzte Schlusswort, was ich dir gerne übergeben würde, mit der Frage, wie wünschst du dir jetzt weiterhin die Informationsquelle? Also wo gehst du jetzt ran? An wen möchtest du denn wirklich rangehen, außer an Bilden? Ne? Schule hast du vorhin erwähnt, Studenten. Gibt es da einen bestimmten Ansatz, den du jetzt auch weitergeben möchtest an die Zuhörer und Zuhörerinnen, wo man dich findet und wie du weiter verfahren wirst?
Ja, das beginnt
oder
so,
ihr in dem Falle.
Also jeden Montagabend treffen wir uns in diesem Studienkreis. Wer ernsthaft sich Wissen aneignen will, sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen will, der ist da herzlich willkommen. Das Thema Geldschöpfung, Geldverteilung ist ganz zentral, also Bausteine einer zukünftigen Geldordnung. Das zweite ist, wer aktiv sein will im Rahmen von Veranstaltungen. Wir machen einmal im Monat eine Veranstaltungsreihe im Club Voltaire, die heißt ausdrücklich Bausteine einer neuen Geldordnung. Dort werden wir laden die Referenten ein, mit die wir auch studieren. Das werden
Buchautoren, Ökonomen, Volkswirte.
Genau, mit denen wir uns intensiv selbst beschäftigen. Dann dieses Bildungsprojekt, das heißt, wir formulieren Inhalte. Was sollte ein Oberschüler wissen? Und wollen Lehrern Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen. Ein weiterer Ansatz ist, wir glauben, dass wir hier in Frankfurt mehr institutionalisieren müssen, Fair Finance Week stärken im nächsten Jahr, dass das auch regelmäßig stattfindet.
Der Geldgipfel eigentlich 2015.
Der Geldgipfel, also jetzt gilt es drum, bestimmte Ansätze, zarte Pflänzchen, so will ich es mal nennen, die jetzt Gesicht zeigen, die zu stärken und da braucht man Kräfte, die ehrenamtlich unterwegs sind. Aber um es professionalisieren zu können, braucht man auch gewisse Förderung. Also wir denken über selbst eine Stiftungsgründung nach, würden uns freuen, wenn wir mit anderen Stiftungen darüber ins Gespräch kommen, da bestimmte Förderungsansätze auch zu institutionalisieren.
Das sind ja Zukunftsworte. Vielen Dank für das Kommen hier, Hajo. Ich wünsche dir und der neuen Geldordnung auf jeden Fall viel Erfolg. Weiterhin neue Ideen, Lösungsanschläge, Vorschläge für unsere Finanzproblematiken, in der wir uns befinden. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank.
Bis dahin. Ja, ich erwähnte vorhin kurz hier auch die Parallel-Blockupy Veranstaltung, die sozusagen morgen, also Donnerstag, den 20. November losgehen wird. Die hatten jetzt auch einige Aktionstage angekündigt. Es wird eine Demo geben. Es gibt täglich am Paulsplatz eine Aktion, also eine Präsenz. im Allgemeinen, das ist das Programm sehr bunt. Also es ist für viele was dabei. Es gibt natürlich einfach auch Tanzen, Geschehnisse und auch Gespräche, die dort stattfinden werden. Also wie zum Beispiel, wir müssen endlich mal darüber reden, über auch diese ganze komplette Krise. Es wird auch einige Programm-Highlights geben im Gewerkschaftshaus, Aufbruch und Gegenmacht von den besetzten Plätzen in die Parlamente. Ja, die haben einige internationale oder europaweite Kollegen eingeladen aus Griechenland, aus Italien. Es wird einige Journalisten und Autoren vor Ort geben, im Haus der Jugend auch. Am Paulsplatz, Samstag 14 Uhr, gibt es auch den Umzug zur neuen EZB. Und das Ganze heißt, wir packen mit an. Als Ansatz, wir helfen denen sozusagen beim Umzug. Für weitere Informationen könnt ihr gerne an die Seite blockupy.org gehen und da gibt es nähere Informationen mit den Feinheiten, was bei Blockupy passieren wird. Zuzüglich auch notroika.de gibt es auch noch Hinweise, wo ihr was besuchen könnt, euch anhören könnt und dergleichen. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Freude bei der ganzen Geschichte. Es ist einiges los bezüglich Finanzen diese Woche in Frankfurt und ja, falls ihr Zeit findet, da hinzugehen, ist eine Empfehlung von mir ganz persönlich. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Wir hören uns bald wieder nächsten Mittwoch wieder mit ABS Magazin. Bis dahin, ciao. ABS
Magazin. ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.